BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast bzw. Newscast, weil dann wisst ihr auch, wer mein Gast ist, nämlich Carsten Bange. Hallo Carsten, na, wie geht's dir?
Hallo Andreas, bestens geht's mir. Und hervorragend. Das Jahr ist bald zu Ende, das ist auch gut. Bisschen Pause tut dann auch gut.
Du hast ja, sag ich mal, ne, mich schon mehrfach angeschrieben, hey, wollen wir nicht nochmal, schaffen wir es nicht nochmal. Jetzt ist der 18. Dezember, die Folge geht auch direkt noch online, dass ihr dieses Jahr das noch hören könnt. Mein Team ist zwar im Urlaub, macht es aber trotzdem und lädt es hoch. Lieben Dank an dieser Stelle, damit wir hier nochmal einen Jahresrückblick und eine Vorausschau machen können. Ich freue mich sehr. Und dass es jetzt noch so kurzfristig vor Weihnachten geklappt hat. Carsten, schon irgendwelche Pläne über das Jahr? Fliegst du irgendwie weg und machst wichtige Dinge in den Staaten, wo die Bark expandiert, oder bist du zu Hause?
Das ist natürlich schon eine News des Jahres, ja. Also, dass da wirklich super vorangeht für uns. Aber ich bleib zu Hause, wie eigentlich immer Weihnachten. Also, wir sind da nicht so die Wegfahrer, sondern das ist mehr Familienzeit, ein bisschen runterkommen, ein bisschen Auszeit. Und dann brauche ich nicht noch Reisestress obendrauf.
Gut, ne, warum habe ich das gesagt? Die Bark ist ja, sage ich mal, sehr stark schon immer mit den Staaten verwurzelt gewesen. Du hast ja viele Kontakte gehabt und jetzt habt ihr ja dieses Jahr, wenn wir so ein bisschen rückblicken gucken, auch ernst gemacht. Wie läuft es? Was gibt es zu berichten? Was macht die Bark momentan dort? Du hast ja gerade schon durchklingen lassen, das läuft sehr gut.
Ja, ist natürlich spannend. Also wir haben mit einer Person angefangen, dem Sean Rogers, der ja als Analyst schon viele Jahre tätig war, dann auf verschiedenen Seiten, auf der Anwenderseite war, auf der Anbieterseite. Also insofern da natürlich ein super erfahrener Mensch ist mit einem tollen Netzwerk. Und haben dann Anfang des Jahres konnten wir ja den Research-Teil der Ackerson Group übernehmen. Wayne Ackerson ist ja auch in unseren Landen relativ bekannt als einer auch der Urgesteine von TDWI. Und der geht so langsam Richtung Ruhestand und deshalb konnten wir da mit dem Kevin Petrie wirklich einen super Analysten noch dazu gewinnen in den USA eben und eben noch weitere Kolleginnen und Kollegen, die dann auch in unterstützenden Funktionen zum Beispiel sind. Das heißt also, das Team wächst und wir profitieren sehr davon, dass wir jetzt nochmal Menschen vor Ort haben, weil ja doch viel der Innovation genau da passiert. Wir haben viele auch kleinere Anbieter, mit denen wir jetzt näher zu tun haben, die immer erst zuerst in den USA tätig werden. Das heißt, die sehen wir noch gar nicht und die haben auch gar kein großes Interesse an Europa oder Deutschland, weil das für die noch gar kein Zielmarkt ist am Anfang. Und da sind wir natürlich dann deutlich früher dran und das macht wirklich Spaß. Also es ist ein toller Austausch jetzt in der Analystengruppe. Wir sind jetzt über 25 Analysten für Data und Analytics insgesamt und natürlich deutlich internationaler nochmal geworden. Das heißt, dieses nähere Ranrücken an den Ort, wo doch viel passiert in der Data Analytics-Welt, ist ein echter Benefit, den wir da sehen können.
Ja, cool. Also da haben wir uns ja auch dieses Jahr drüber unterhalten. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal geguckt, Mensch, über was haben wir uns denn jetzt jetzt ist die 7. Folge, 6 sind vergangen. Also wir haben einen guten Schnitt von ein bisschen über 2 Monaten, also unter 2 Monaten, wenn man so will. Und da haben wir über folgende Themen gesprochen. Wir haben über Gen-AI gesprochen. Wir haben über Data Mesh gesprochen. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, ne, Power BI und Planung. So, das hatten wir auch so als ein der Main-Themen. Wir haben über ESG-Reporting gesprochen und wir haben über Data-Driven People. Wenn du jetzt das Revue passieren lässt, ne, was hat denn, also Frage Nummer 1 ist, was hat dich am meisten beschäftigt? Also nach dem Motto, das war das, wo du glaubst, das hat den größten Impact dieses Jahr. Und die Frage Nummer 2 ist für mich, wo wurde am Markt am meisten drüber geredet? Ich glaube, wir kommen zu 2 verschiedenen Ergebnissen. Also einmal Impact im Sinne von, hey, das hat die Firmen auch wirklich bewegt und die haben da was gemacht und das kann man eindeutig nachweisen und so weiter. Mhm. Und das zweite ist, wo wurde am meisten drüber geredet, wenn man irgendwo auf Veranstaltungen war?
Ja, also ich glaube, am meisten geredet wurde nach wie vor natürlich über AI und Gen-AI, weil das natürlich auch super interessante und zum Teil finde ich auch überraschend schnelle Fortschritte macht. Ja, also wir haben jetzt ja so viele Anbieter im Markt, die alle unglaublich viel Geld haben. Das heißt also auch tatsächlich, ich sag mal irgendwie alle 12 Monate plus minus x Monate neue Modelle trainieren und dann jeweils auch echte Fortschritte machen mit den Fähigkeiten, die sie dann haben, dass ich schon finde, dass es so das Thema, über das wahrscheinlich am meisten geredet wurde, wo man auch interessante Sachen sieht, zum Teil natürlich dann auch etwas außerhalb der, sag mal, engen Data- und Analytics-Welt, weil natürlich viele der Anwendungsfälle eher in diesem Conversational sind oder im Bereich der Bildgenerierung und jetzt können die Dinger auch Videos machen und so weiter. Ne? Also das heißt, glaube ich aber schon, dass das eins der großen Themen war und jetzt mal auf die Unternehmen selbst bezogen, ist, finde ich, nach wie vor so eine Findungsphase. Also es ist jetzt ja nicht ganz neu, aber man ist immer noch, glaube ich, dabei zu gucken, wie kann ich das jetzt eigentlich am besten einsetzen, diese neue Technologie. Für viele ist eine der wesentlichen Fragen, wie kann ich es operationalisieren? Also wie kriege ich das jetzt wirklich ins Feld, wirklich skaliert, wirklich auch raus zu viel, möglichst vielen Menschen? Und für mich in diesem Jahr relativ deutlich so zwei Entwicklungen. Das eine ist, oder neue Fokusthemen, die besprochen werden. Das eine ist eben, dass es weggeht von diesem Killer-Use-Case. Das ist so diese Diskussion. Ja, wir suchen jetzt das eine Ding, was uns die Millionen mehr Umsatz oder die Millionen Kosteneinsparungen bringt. Und mit vielen, mit denen ich jetzt rede, geht es eigentlich sehr klar darum, dass die sagen, nee, das ist eine Effizienzsteigerungstechnologie, die in der Breite wirkt. Das heißt also, wenn ich für fast alle Mitarbeitenden eine kleine Produktivitätssteigerung hinbekomme, dann ist das in Summe auch extrem viel wert. Und wir gucken uns eben das an. Das heißt, wir sehen viele, die sind jetzt sehr prozessorientiert. Die sagen, naja, wir wollen jetzt AI sehr klar für Prozesseffizienzgewinne einsetzen, für gewisse Automatisierungsschritte. Also ich glaube, der Fokus hat sich so ein bisschen nochmal geschärft, würde ich sagen. Gar nicht so groß verändert, geschärft. Das Zweite ist, das, was wir natürlich schon immer von Anfang an besprechen hier, ist, dass durchaus der Fokus sich natürlich auch auf die Daten verändert hat. Das heißt also, man weitet das auch, ja, so reine AI-Initiativen sind jetzt auch sehr klar immer mit Dateninitiativen, weil allen klar geworden ist, na, wir brauchen halt die Daten in der ausreichenden Form, wir brauchen sie überhaupt im Zugriff, wir brauchen die Qualität, die wir halt haben müssen. Das heißt also, auch da ist man eigentlich jetzt nochmal deutlich klarer geworden.
Ja, genau. Ich würde die Frage so beantworten, klar, GenAI hat alles, sag ich mal, dominiert. Das Zweite, was ich gesehen habe, was den größten Impact hat, wir hatten am Anfang des Jahres über Data-Driven People gesprochen. Ich finde, dass da gibt es eine Korrelation, dass nämlich GenAI dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr so darüber geredet haben, sind Daten jetzt mit Leuten, die zusammenarbeiten, wichtig? Sondern das hat sich jetzt gesettelt aus meiner Sicht in diesem Jahr viel stärker als sonst. Wir haben viel größere Sprünge. Wir merken das auch selber bei uns im Portfolio und in der Nachfrage, dass halt nicht mehr so klassisch kommt, ja, wir müssen mal die Leute mit Daten vertraut machen, dass die Dashboards bauen können. Mhm. So. Es ist eher, wie kriegen wir jetzt im Self-Service mit Unterstützung von KI, also immer diese Trigger-KI, immer AI, wie kriegen wir jetzt das Reporting auf Next Level, was wir natürlich sehr viel gefragt werden. Sag mal, Andreas, sind Dashboards jetzt tot? Deswegen würde ich so sagen, der größte Impact ist, ich glaube, dass alle Mitarbeiter auch durch die Medien und auch durch vielleicht, was wir hier machen und so weiter, verstanden haben, da passiert etwas. Und deswegen würde ich sagen, dass so die Themen Datenqualität, jetzt sage ich es nämlich mal, und so viel stärker wieder auf die Agenda kommen, weil jeder weiß, es bewegt sich dahin. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, was du auch gerade gesagt hast, wir waren jetzt haben überlegt, welche Produkte bieten wir 2025 unseren Kunden an und haben gemerkt, wir müssen eine Transformation gehen. Nämlich, dass wir gemerkt haben, der Business Intelligence Begriff passt bei uns selber nicht mehr. Das machen wir so nicht mehr. Also das heißt, die meisten Projekte verschieben sich ganz stark. Du sagst halt jetzt nicht mehr, wie kriege ich mein Standard-Reporting irgendwie aufgesetzt? Wie mache ich Self-Service? Wie mache ich Dashboarding? Es verschiebt sich viel stärker. Wie mache ich das in der Hilfe mit AI? Und ist dann ein Dashboard überhaupt noch die richtige Informationsquelle? Man sieht eine starke Verschiebung in die explorative Datenanalyse. Wer mich ein bisschen kennt, sagt, habe ich immer erzählt, das ist das, was mich eigentlich interessiert. Also ein paar KPIs und Kacheln ist immer so ein bisschen langweilig. Wenn aber Leute explorative Datenanalyse dadurch Entscheidungen schnell machen. Und da haben wir uns jetzt hingesetzt und überlegt, was ist unser Portfolio und haben gemerkt, wir müssen auch in eine Transformation, nämlich mehr stärker auf AI or die gehen, anstatt BI or die. Und da werden wir jetzt so eine Transformation durchgehen. Also das heißt, man muss sich das so vorstellen, was machen wir? Wir werden unser Logo halt einfach anpassen, das BI durchstreichen und dann oben so ganz klein AI ran, weil ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, morgen, ich bin der größte AI-Experte. Und genauso wie es den Firmen geht, werden wir jetzt versuchen, mit auf die Reise zu nehmen und sagen, was bedeutet das für unsere Kernthemen, Dashboarding, Reporting, Zusammenarbeit? Und Gott sei Dank hast du es gerade gesagt, wir sind auch der Meinung, es gibt Winning AI und es gibt Loser AI. Und Loser AI ist so, guck mal, ich kann jetzt den Podcast hier zusammenfassen. Das ist für mich so Loser AI, das kann jeder. So, weißt du, also da denke ich mir, Alter, wie langweilig ist das denn? Oder ich kann ein Bild generieren und ihr merkt nicht, dass das mit AI ist. Finde ich super langweilig. Das ist für mich Loser AI. Für mich ist aber Winning AI, wenn du es on scale machst, was du gerade gesagt hast, nämlich sehr, sehr viele Meetings zusammenzufassen beispielsweise, sehr viele Podcasts und daraus was zu machen, die Integration in verschiedene Tools hinein, die dann gut funktionieren und mein letzter Satz noch, kollaboratives Arbeiten, das beschäftigt mich natürlich auch die Ausbildung der Mitarbeiter, die Hinwege und deswegen muss ich sagen, dieses Jahr, also das nächste Jahr wird für uns im Zeichen der Transformation stehen. Jetzt habe ich aber lange geredet hier.
Ja, aber ist ja interessant. Und wenn wir vielleicht den Bereich abschließen wollen mit einer kleinen Ausblick, also ich glaube, dass uns im nächsten Jahr das ganze Thema Agentic AI bewegen wird, weil das in den USA schon sehr, sehr heiß diskutiert wird. Ich finde hier noch nicht so in unseren Breiten, aber wie üblich ist da was dran, denn genau mit diesem Prozessfokus, darum geht's ja eigentlich. Also Agentic heißt ja, ich baue jetzt sozusagen Agenten, die Aufgaben etwas ganzheitlicher erfüllen können oder abarbeiten können. Und das ist letztendlich eine Kombination von verschiedenen Modellen oder der Anwendung von Modellen. Und das ist ja letztendlich eigentlich ein Prozess, den ich dann abbilde. Also da kommt es dann irgendwie zusammen. Der Begriff, glaube ich, wird sich dann wahrscheinlich auch erstmal, ich weiß nicht, ob er sich durchsetzt, ehrlich gesagt, aber er wird sicherlich, die Diskussion wird stärker präsent sein. Und ich glaube, das ist das, was dann auch passieren wird nach vorne in dem Umfeld.
Ja, ich glaube, das hatte ich ja auch versucht gerade zu sagen, die Integration in andere Tools war für mich halt auch stark, dieses Workflow-getriebene, wenn man da Microsoft sich anguckt mit der gesamten Office-Landschaft und mit Copilot, was jetzt immer so ein bisschen spöttisch, weil es gegen ChatGPT oder Claude oder so immer so ein bisschen gefühlt abfällt. Wenn man aber mal guckt, welche Automationsprozesse man jetzt schon so selber als, sag ich mal, ganz normaler Office-Nutzer mit Copilot zusammen, ich glaube, kostet 20 Euro im Monat oder so, da zusammen ja bauen kann, machen kann, dieses Prozessgetriebene. Ich glaube, Microsoft ist schon sehr stark aufgestellt, gerade in der Business-Welt mit der gesamten Security zusammen und so. Das macht Freude. Jedenfalls für so ein kleines Unternehmen, wie ich es bin, sind wir sehr, sehr stark da dran. Und ist es nur mal eine Mitarbeiterumfrage loszuschicken, es auszuwerten, es sofort automatisiert zu kriegen, KI zu fragen und dann eine Power BI zu visualisieren. Die machen ein schönes Ökosystem und wo wirklich, sag ich mal, wie du auch gerade sagst, diese Mehrwerte ersichtlich generiert werden. Aber ich glaube, für die Unternehmen ist dieses on scale. Also einmal das zeigen wird nicht spannend, dass alle Leute das in ihren Arbeitsalltag integrieren, das wird den großen Boost geben. Ich finde das schön, das Bild mit der Killer-Applikation, also mit dem Killer-Use-Case, das klaue ich dir, weil ich denke, das ist genau das, worauf es ankommt. Krieg es in die Breite, wie wir damals Data-Driven sagten. Wie wir Data-Driven sagen, ist, glaube ich, da genau der Weg, AI-Driven und so weiter. Da sind dann die großen Schätze zu holen. Und welche Organisationen es immer mehr und stärker werden, die werden wahrscheinlich nachher gewinnen.
Absolut. Und eigentlich in der gleichen Richtung, also diese Frage nach Skalierung, die treibt ja auch organisatorische Änderungen. Und das war für mich so das zweite große Themenbereich des Jahres. Also nach wie vor spielt Datenkultur eine große Rolle. Also die Frage eben, wie ich Menschen mitnehme, das ist jetzt nicht brandneu, aber ich bin gerade in der Vorbereitung für unseren Data Culture Summit, der ist ja schon im Januar, am 28.01. bei Merck, von Merck gehostet, die aus meiner Sicht auch einer der Vorreiter sind bei dem Thema im deutschsprachigen Raum. Und wir bringen da die Data Culture Manager zusammen. Und im Vorfeld habe ich auch ein bisschen Research gemacht. Und es ist doch interessant, die Menge an Menschen, die diesen Titel bekommen, in irgendeiner Form, Head of Data Culture, Data Culture Manager oder ähnliche, die wächst doch deutlich. Das heißt also, es kommt in Organisationen auch an, dass man sich auch drum kümmern muss und vielleicht sogar auch dedizierte Ressourcen dafür braucht. Insofern, dieses Kulturthema bleibt relevant und eher wachsend. Aber das, was natürlich dann auch viel diskutiert wurde noch, war diese ganze Frage nach Data Mesh, also wie organisiere ich mich? jetzt? Eher zentral oder eher dezentral? Oder wie kriege ich das richtig ausbalanciert? Weil am Ende ist es typischerweise eine Kombination von beiden. Und der Trigger für diese Diskussion ist typischerweise aber eigentlich genau diese Skalierung. Also ich rede ja über Dezentralisierung, weil ich das Thema Data und Analytics und auch die Entwicklung dafür in die einzelnen Bereiche bringen möchte oder in Domänen, wenn ich so das organisiert habe. Und deshalb passt das eigentlich gut zusammen. Und da ist jetzt für mich das Thema des Jahres eigentlich Datenprodukte. Also Data Mesh war es definitiv letztes Jahr, also 2023. Und in diesem gesamten Data Mesh Kontext sticht dann das Thema Datenprodukte wirklich heraus. Und da fand ich, wurde doch sehr, sehr viel nicht nur drüber geredet, wir reden ja schon seit vielen Jahren eigentlich drüber, aber ich habe so den Eindruck, dass es jetzt wirklich angekommen ist. Das heißt, sehr, sehr viele Organisationen sagen, ja, das machen wir jetzt auch und wir haben jetzt auch Data Product Manager oder Data Product Owner, die auch wirklich diese Rolle haben, end-to-end sich um den Aufbau, aber auch um die Vermarktung, um den Lebenszyklus und so weiter zu kümmern. Also das war für mich eigentlich neben GenAI so das zweite Thema des Jahres, dass ich den Eindruck hatte, dass Datenprodukte wirklich angekommen sind.
Genau, ne? Also wenn man, das meinte ich genau, diese Dinge, die eigentlich so angekommen sind und über die man redet, ne? Also wenn man so sagt, ich finde, das ist ein gutes, schönes, wenn wir das jetzt zumachen wollen, meine Frage vom Anfang, wir haben alle über AI, GenAI besonders, ich glaube, GenAI war so das dominierende Thema. Und das Zweite, was den größten Impact hatte, solche Themen wie Datenprodukte, Data Culture, die du ja auch ganz stark treibst, finde ich, haben wir einen Riesenschritt gemacht und es ist mehr in so eine Selbstverständlichkeit reingekommen, weil dieses AI das irgendwie pusht, dass man merkt, aha, die Themen brauche ich und ich glaube, das ist gar nicht so top-down, sondern jeder Mitarbeiter im Unternehmen kommt an dem Thema nicht vorbei und deswegen wird sich jetzt automatisch schon viel mehr mit Daten beschäftigt. Doch sehr schön. Und das ist für viele Data Culture Podcast, Data Culture Manager gibt. Ich glaube, Carsten, da bist du nicht ganz unschuldig, dass du, ich glaube, die Position hast du auch irgendwie mitgeprägt durch deinen Podcast, dass das ja so ist. Und da muss man dir ja auch nur gratulieren. Der ist ja auch nochmal kräftig gewachsen dieses Jahr. Du hast ja auch tolle Gäste dort, hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin ja großer Fan, ne? Also ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ich höre ja jede Folge.
Oh, das finde ich ehrlich gesagt super, weil das Kompliment kann ich euch nur zurückgeben. Ich meine, ihr seid ja die Pioniere im Podcast-Bereich für Data und Analytics oder BI und Analytics. Ihr habt es ja im Grunde vorgemacht und geöffnet, das Feld. Insofern ist das ein Kompliment, was mich wirklich freut.
Ja, sehr gerne. Also vor allen Dingen, also ich glaube ja auch genau, also die Differenzierung ist auch relativ klar von unseren beiden Podcasts. Man kann beide hören. So, das glaube ich ist, das ist, ohne dass man merkt, es geht anders, ist andere Ausrichtung, andere Sache. Deswegen treffen wir beide uns ja auch hier, weil wir halt immer sagen, das hat vielleicht für den einen oder anderen Hörer hier ja größeren Mehrwert. Wurde mir auch immer so gespiegelt. Dann machen wir kurze Sache ja auch noch, wenn wir gerade schon bei der Eigenwerbung sind. Der Stefan Sechsel hat ja nun, also ich weiß gar nicht, wie es richtig formuliert ist, aber hat ja sich Unternehmensberatung angeguckt, nach Social Media gerankt. Also nicht nur nach Social Media, sondern auch nach Präsenz und Webseitentraffic und so weiter und so fort. Und da, sage ich mal, glaube ich, hat sich ja wieder gezeigt, dass da auch alle Unternehmensberatungen das viel ernster nehmen, das Thema, sag ich mal, Präsenz im Internet, so nenne ich das jetzt einfach mal, uns gemacht haben. Und wir haben uns ganz gefreut, wir waren in der Kategorie Social Media dann tatsächlich auf Platz 2 als kleinste Firma oder auch, glaube ich, als kleinste Firma auch Gesamtrating und den Top 15 oder so. Mhm. Da haben wir uns natürlich, sag ich mal, sehr drüber gefreut. Da muss man aber natürlich auch sagen, wenn wir jetzt der Maßstab sind, dass wir unter den Top 15 sind, Carsten, weißt du, dann muss man auch sagen, ey, Leute, die das hier professionell machen, die großen Firmen, ihr müsst ein bisschen mehr in Social Media machen und ihr müsst ein bisschen mehr aktiver sein, wenn wir Pfeifenköpfe das hier schaffen. Wir haben zwar ein sehr gutes Team, aber ich sag mal, wir machen das ja auch ja ein bisschen nebenberuflich. Das ist ja jetzt nicht unser Hauptberuf. Deswegen, das lass uns doch machen, wenn jetzt das AI-Zeitalter anbricht, dass wir alle uns mehr austauschen, mehr machen, mehr Formate machen, weil gerade auch, wie Wissen transportiert werden kann durch AI, da ist ein riesen Game-Changer drin. Also sprich, automatisiert, wie Inhalt, Content-Inhalte rausgehen können, wie das zusammengefasst wird, wie schnell wir uns Zusammenfassungen geben können. Das Transkribieren von solchen Podcasts funktioniert mittlerweile fantastisch, im Gegensatz vor einem Jahr noch und so. Deswegen da der Aufruf an alle, die uns hören, ne? Gerne, gerne macht mit, kommt hier vorbei, tut es. Wir werden unseren AI or Die Podcast, wahrscheinlich, der es denn heißen wird, auch umgestalten. BI or Die Podcast wird es auch geben. Kommt mit, macht mit, tut mit. Lasst uns hier dieses Thema gemeinsam besprechen und das nicht nur immer hinter so einer Paywall verstecken. Kann ich überhaupt nicht leiden.
Ja, absolut. Und die Studie, die du gerade erwähnt hast, wir haben eben die Data and Analytics Beratermarktstudie gerade aktualisiert.
So danke,
wir haben ich wollte noch auf ein anderes Thema raus dabei. Und zwar, wir haben, was wir machen, es gibt über 400 spezialisierte Beratungsfirmen, also spezialisiert auf Data and Analytics im deutschsprachigen Raum. Das ist schon mal eine Riesenmenge. Und klar, die meisten davon sind sehr klein, aber gibt natürlich auch entsprechend die größeren. Und wir erfassen für alle 400 sehr viele detaillierte Daten. Also nicht nur die Größe, wie sind die gewachsen, sondern genau wie du gesagt hast, auch deren Social-Media-Präsenz, deren Web-Traffic, um einfach besser zu verstehen, was passiert da. Und die Entwicklung hast du ja gerade schon geschildert, also mehr Social-Media, mehr auch Marketing-Aktivität. Aber was natürlich auch jetzt für dieses Jahr relevant ist in unserem Raum hier, ist eigentlich eine wirtschaftliche Schwäche. Wir sind ja eigentlich in einer Rezession, die sich jetzt auch wirklich durchschlägt auf den Data Analytics-Markt und gerade den Beratermarkt. Also was wir jetzt sehr schön sehen können in der Studie, die hat so einen Datenstand so ungefähr Oktober und hat dann Oktober zu Oktober verglichen, dass eben insbesondere alle großen und wirklich alle großen Beratungsfirmen in dem Segment nicht gewachsen sind. Ja, ganz kleine Ausnahmen natürlich hier und da, aber nach vielen Jahren des stürmischen Wachstums, also viele sind ja wirklich um hunderte Mitarbeiter, Consultants da gewachsen, wo immer das Problem war, wo kriege ich eigentlich Leute her? Ich habe so viele Projekte, ich habe so viel zu tun, aber ich habe immer einen Engpass eigentlich in den Leuten. Das ist wirklich gekippt in diesem Jahr. Und wir reden eben natürlich dann auch mit den Unternehmen, ja, und immer mehr sagen, nee, es ist eine echte Challenge geworden. Wir brauchen nicht noch mehr Leute, wir brauchen mehr Projekte. Wir müssen gucken, dass wir die Auslastung noch hinbekommen. Und ich hatte so den Eindruck, dass 23 war ja wirtschaftlich eigentlich auch schon schwach, aber ich glaube, das wird dann noch so getragen von einem Auftragsbestand, ja, von bestehenden Projekten, die ja häufig auch lange laufen und ähnliches. Und ich glaube, jetzt 24 ist die allgemeine wirtschaftliche Lage echt durchgeschlagen auf den Data Analytics Markt. Und das hat sicherlich das Jahr irgendwo auch mitgeprägt.
Ja, absolut. Also wir haben das selber gar nicht gemerkt, also für uns, weil da sind wir einfach zu klein, ne, und zu nischig halt auch unterwegs. Und ich glaube, wir haben sogar teilweise Vorteile in der Krise, weil wir ja kleine, volumigere Projekte anbieten. Wir kommen ja nicht mit einer Mannschaft von 10 Leuten und jetzt machen wir mal, sondern das Kleinvolumige ist für uns, das hatten wir damals schon so, als immer die Wirtschaft ein bisschen geschwächelt hat, als wir angefangen haben, war das immer sehr, sehr gut, weil du in einem Kleinen versuchst, was zu bewegen. So, also für uns ist das immer so eigentlich relativ cool, wenn das passiert. Und wir sind natürlich branchenneutral. Man darf natürlich vergessen, wie viele Leute es allein in der Automobilindustrie, ist ja kein Geheimnis, dann auch im Data Analytics Markt, wo du vielleicht über Jahrzehnte hinweg super Geschäfte gemacht hast. Da bin ich jetzt froh, nicht auf der Automobilindustrie, sage ich mal, zu sein, sondern auch in allen anderen Branchen persönlich rumzuspringen. Deswegen sind wir natürlich auch sehr klein und flexibel. Und uns trifft es nicht so hart, weil wir halt auch sagen, ja Mensch, wir sind eine kleine Truppe hier, die schlagkräftig ist, die relativ schlaue Köpfe hat. Wir transformieren mehr auf AI or Die. Wenn ich natürlich jetzt nur Data und Analytics und jetzt sage, ja, aber ich kriege meine Leute ja gar nicht so schnell jetzt irgendwie transformiert, umgezogen etc. Das ist wieder der Vorteil der kleinen Boutique-Nischenberatung, die wir sind, absolut, wo ich auch denke, okay, krass. Also ich habe das halt auch von Kollegen gehört, die uns gefragt haben, hey, sag mal, sieht's bei euch auch so aus? Und wir machen jetzt erstmal Einstellungsstopp und wir müssen mal gucken, ob wir alle Leute halten können und so. Habt ihr irgendwie was? Könnt ihr was weitergeben? Das ist die Frage, kriegen wir ja öfter. Da scheppert's schon ein bisschen, nachdem wir sonst hier immer gesagt hatten, wir machen ja auch nicht als vergessenen Podcast, Carsten, in welcher Konstellation. Der Datenmarkt steigt, es ist goldene Zeiten für Berater, Leute werden gebraucht. Momentan sieht es mal nicht so rosig aus. Gut, wer mit dem Schwaben zusammenarbeitet, sag ich mal.
Absolut. Also vielleicht noch ein Wort dazu. Wir sehen das ja in der Studie sehr gut. Wir clustern dann die Beratungsfirmen auch nach Größen. Und über Jahre waren es immer die Großen, ja, Top 10, Top 20, die wirklich das Wachstum getrieben haben in dem Markt, die stark gewachsen sind. Und jetzt eben in diesem Jahr nicht mehr. Und jetzt sind es aber, wer im Durchschnitt noch ganz gut wachsen konnte, waren die Beratungen mit einer Größenordnung 10 bis 50 Mitarbeitende.
Ja, witzig.
Da gab es tatsächlich noch Wachstum. Das unterstützt eigentlich genau den Punkt, den du gerade hattest. Wir glauben auch, dass das die Begründung dafür ist, dass die einfach kleinere Projekte haben, vielleicht ein bisschen agiler sind, schneller auch neue Themen adressieren können, da insgesamt die Flexibilität dann ausspielen können und dann eben doch noch auch in dem schwierigen Markt insgesamt wachsen können.
Ja, super, also witzig, ne? Dass wenn das Objektive, sag ich mal, euer Research dann mit dem Subjektiven hier im Kleinen übereinstimmt, dann ist das ja immer, relativ schön, wenn das hier so mal ist. Gut, wo wir jetzt soweit sind, auf Blick auf die Uhr. So, wir wollten einen kurzen Jahresrückblick machen und wollten dann eigentlich zu deinem Trendmonitor kommen und sagen, hey, was sind denn die Themen? Du hast ja Gott sei Dank zwei, drei Sachen schon angerissen, aber Carsten, was sagen denn so die Befragten, was wird denn 2025, ich kann mich schon wieder nicht dran gewöhnen, das 25 zu sagen, gefühlt habe ich mich gerade am 24 gewöhnt, aber was ist denn 2025 so das, wo du sagst, Mensch, das sollte man auf dem Schirm haben als Data-Verantwortliche?
Ja, genau. Also wir machen einen jährlichen Trendmonitor. Es ist primär mal eine Anwenderbefragung. Wir fragen nach Wichtigkeit von Themen. Das ist häufig auch, denke ich mal, erstmal so eine Zustandsbeschreibung. Aber wir sehen ja dann, wie sich was entwickelt und daraus kann man dann die entsprechenden Ableitungen treffen. In aller Kürze, erstmal sehen wir, dass mal, wenn man die Themen, wir haben ja so 20 Themen, die wir abfragen, wenn man die mal so sich in der Summe dann anguckt, dann ist es so, dass vielleicht die allgemeinen Prioritäten sich nicht verändert haben. Also die sind relativ stabil und das ist ja auch erstmal so zu erwarten, denke ich mal, dass jetzt nicht wahnsinnige, riesige Veränderungen da sind. Das heißt, dass die Unternehmen sich erstmal um ihre Datengrundlage kümmern oder Sorgen machen. Das heißt, Security, Privacy, Data Quality nach wie vor Top-Wichtigkeit. Ja, es gibt immer dann die Diskussion, wird denn dann auch da wirklich investiert oder toll, dass Sie es wichtig finden, aber machen Sie dann auch was? Das kann man lange diskutieren, haben wir in diesem Podcast in diesem Jahr auch öfter getan. Insofern aber, das wird erstmal gesagt, das ist für uns das Wichtigste. Und damit kümmert man sich ja quasi erstmal ums Fundament. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Also die Datensicherheit, also quasi das Asset, Daten erstmal zu schützen und dann auch sich um die Qualität zu kümmern. Und das Zweite, bevor dann eben die Technologiethemen kommen, kommen die Themen, die einen organisatorischen oder einen Menschenbezug haben. Und das ist natürlich spannend. Also Data Culture kommt tatsächlich an dritter Stelle nach Security and Quality. Dann aber auch Data Governance, Literacy. Also auch Self-Service, finde ich, hat einen sehr starken Bezug zur Frage, wie organisiere ich mich, wie kriege ich die Menschen involviert in das ganze Thema. Und die kommen quasi so auf den folgenden Rängen, wenn man das dann eben zusammenzieht und den Durchschnitt sich anschaut. Das heißt also, erstens Daten, zweitens Menschen, drittens dann die Technologiethemen und da natürlich AI im, sag mal, im wachsenden Bereich, logisch. Das ist natürlich jetzt bei den Technologiethemen auch das, was ganz oben ist inzwischen. Was ich interessant fand, ist, dass nach wie vor Data Catalogs, Data Intelligence Plattformen von der Wichtigkeit eher wachsend gesehen werden. Also nach wie vor offensichtlich der Bedarf, überhaupt zu verstehen, was ich an Daten habe, ja, wie ich die nutzen kann, was es für Informationen dazu gibt. Ist zwar jetzt irgendwie nicht ganz brandneu das Thema, aber offensichtlich nach wie vor auch nicht ausreichend gelöst, sonst würden die Leute ja das nicht für wachsend in der Wichtigkeit sehen. Und was wir jetzt hier auch sehr schön sehen können, noch als ein Beispiel, ist, dass das Thema Datenprodukte deutlich gesprungen ist, hat also das stärkste Wachstum hingelegt im Vergleich zum Vorjahr, dass eben gesagt wurde, das ist für uns ein wichtiges Thema. Also auch das sieht man ja eigentlich relativ schön. Studie ist übrigens kostenfrei verfügbar. Wir können ja den Link mit rein posten. Dann können sich alle die Details da sehr gerne anschauen.
Das sagst du so. Mein ganzes Team ist im Urlaub. Und du versprichst dir irgendwelche Links. Ich gucke, was ich machen kann. Ich gucke, was ich hinkriege. Also ich habe auf jeden Fall die Zusage, dass das hier alles noch eingestellt wird aus dem Urlaub heraus. Aber ja, nein, daran soll es jetzt nicht scheitern.
Ja, heutzutage kann ja auch jeder googeln insofern. Ja. Also Trendmonitor 2025, da sollte man den finden.
Ja, sonst benenne ich die Folge jetzt einfach so bei YouTube. Dann findet man sogar unseren Podcast jetzt hier direkt. Aber da kriege ich auch wieder keinen Link. Du schickst mir den Link. Ich regel das. Ich schaffe das. Das kriegen wir beide noch hin. Das schaffen wir.
Absolut.
Ja, okay. Aber das ist doch sehr, sehr schön. Also das ist ja, sag ich mal, hast du jetzt schöne Zusammenfassung eigentlich von dem, was wir vorher ja schon gesagt haben. Kommt dann ja nochmal überein. Also das Data Catalog-Thema finde ich spannend. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ist mir im letzten Jahr, sag ich mal, auch nur so an der Seite so immer wieder passiert, auch wenn Podcast-Gäste kamen, die jetzt hier nicht rein und sagten, hey, ich möchte Data-Katalog, das war gefühlt so 2023 ein größeres Thema. Spannend, aber macht ja auch absolut Sinn zu sagen, wo sind denn meine Daten, was mache ich mit den Daten, wie funktioniert das alles, wenn ich dann in Zukunftstechnologien, also ich bin ja froh, dass es so ist. Also finde ich ja gut, dass das Thema da so ist. Und sonst Datenprodukte, dass das Sinn macht, das wissen wir ja mittlerweile alle. Das ist ja, also macht ja Sinn. Macht das gut für euch. Das ist eher auch ein organisatorisches Thema. Am Ende des Tages ein Definitionsthema und dadurch wieder ein Beraterthema. Ja, deswegen, also insofern, ich mag das gerne. Mir macht das Spaß. Ich habe total Spaß in 2025. Ich freue mich da tierisch drauf. Hast du noch M&As oder können wir schon auf die Events?
Es gibt immer M&As und ja, da wir das Feedback M&As auch bekommen, das viele interessiert, vielleicht auch da in aller Kürze.
Ja, das ist das Hauptthema. Das ist wirklich das, wo einige Leute sagen, also wir wissen das ja, einige Leute haben auch Geld damit verdient, mit diesen Tipps, die hier gegeben werden, deswegen.
Ja, ich greife auch noch ein paar wenige raus. Also wir haben ja Q4, hatten wir noch nicht besprochen. Was uns da im Bereich der Investments aufgefallen ist, einmal Pyramid Analytics hat 50 Millionen Dollar bekommen. Das ist schon interessant, weil man natürlich diesen BI-Markt manchmal auch für tot hält. Ja, alle sagen, ja, Power BI ist doch irgendwie der dominante Player. Das stimmt natürlich auch. Aber es gibt durchaus noch Anbieter mit einem Fokus auf BI, die durchaus da, sag mal, sich behaupten können und wo sogar eben noch rein investiert wird. Und natürlich müssen die sich differenzieren von Power BI. Das macht aus unserer Sicht Pyramid Analytics auch. Also zum Beispiel durch eine breitere Plattform, durch ja, verschiedene Dinge geht es zu weit, das im Detail zu diskutieren. Aber fand ich spannend, dass da nochmal Geld reinfließt. Die haben insgesamt auch 438 Millionen Dollar jetzt bekommen, also auch wirklich gut finanziert. Also da kann man auch was mitmachen. Insofern spannend. Das zweite, ein deutscher Anbieter, den wahrscheinlich viele gar nicht so richtig kennen, Paretos heißen die. Die haben auch Geld bekommen, 9 Millionen Dollar immerhin. Und die machen was wir so Decision Intelligence nennen. Übrigens im Trendmonitor auch eins der wachsenden Bereiche, wo also mehr Wichtigkeit gesehen wird. Das ist im Grunde so die Anwendung von AI im Prozess auch. Ja, also wo ich direkt versuche, eine Entscheidung zu automatisieren oder bestimmte Entscheidungen, die Menschen treffen, dann quasi in die Software oder in den Prozess stärker zu bekommen, passt irgendwie auch zu diesem Agentic AI, obwohl das natürlich aus einer anderen Ecke kommt. Aber fand ich auch interessant, dass da auch mal wieder eine deutsche Firma jetzt auch kein ganz kleines Investment bekommen hat. Die haben insgesamt jetzt auch schon 34 Millionen bekommen. Also denke ich mal auch ein Anbieter, den man sich ein bisschen auf dem Radar behalten könnte. Bei den Akquisitionen hat sich natürlich auch wieder was getan, auch einiges. Da war Q3 eigentlich sehr ruhig, da hatten wir kaum was zu besprechen. Und jetzt, wie häufig, gegen Jahresende zieht es dann wieder ein bisschen an, weil viele da eben das quasi vorm Jahresende auch beendet haben wollten. Die größte Akquisition, ich glaube, die haben wir letztes Mal schon kurz besprochen. Nee, glaube ich nicht. Siemens hat Altair gekauft. Nee. Und also damit kommt interessanterweise auch RapidMiner wieder nach Deutschland. Die hatte mich Altair vorher schon gekauft als Advanced Analytics. Das Hauptgeschäft, was sie machen, ist Engineering Software, also so für Konstruktionssachen und Ähnliches. Das passt natürlich super zu Siemens. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was sie mit dieser Advanced Analytics Division quasi machen von Altair, ob sie das vorantreiben oder ob sie sagen, nee, wir haben das ja eigentlich wegen der Engineering Sachen gekauft und das wird jetzt ein bisschen einschlafen. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, aber spannend ist ja, dass es erstmal nach Deutschland gekommen ist und jetzt gucken wir uns das an, was da passiert. Cloudera hat gleich zweimal zugekauft, einmal im Oktober, einmal im November, und zwar einmal einen AI-Anbieter, Werther, und einmal Octopi, das ist so eine, sag mal, Data Observability, Data Intelligence, Data Quality Plattform. Und das ist wieder ein gutes Beispiel, dass wir eben sehen, dass genau in dem Markt die Konsolidierung jetzt eigentlich losgeht, muss man sagen. Ne? Also Atlan ist ein Player, der da auffällt, der auch Finanzierung bekommen hat in diesem Jahr. Und Senea hier aus Frankreich ist ein Anbieter und der ist jetzt von HCL gekauft worden, die im Actian als Datenplattform haben. Das heißt also, da tut sich was und das wäre auch mal eine Prognose für nächstes Jahr. Da wird sicherlich noch sehr viel mehr Übernahmen geben, genau in diesem Marktsegment, was wir Data Intelligence nennen, weil da einfach sehr, sehr viele Anbieter sind, die sich häufig ganz gut entwickelt haben und das eine sinnvolle Ergänzung ist, gerade eben so Datenkataloge, das ganze Metadatenthema für die Plattform. Noch zu erwähnen vielleicht Board, ist ja auch in Deutschland ein präsenter Anbieter, die haben Prevedair gekauft, die machen so Prognose, eine Prognoseplattform mit ökonomischen Daten oder allgemeinen Wirtschaftsdaten, vor allem sag mal für Anbieter so wie Retailer oder sowas, also die sagen, die prognostizieren wollen, aber viel von deren Geschäft hängt auch von einer allgemeinen, sag mal, ökonomischen Entwicklung in verschiedenen Märkten ab oder eben Consumer Spend oder ähnliches. Und die haben also einen Haufen Daten, die eher so allgemeiner ökonomischer Natur sind und dann aber auch die Fähigkeit quasi aus diesen Daten dann die Indikatoren rauszufiltern, die dann für ein Unternehmen dazu führen, dass man eben auch was prognostizieren kann. Die also sagen, okay, wenn es die und die Kennzahlen im gesamtökonomischen Bereich sich verändern, dann könnt ihr auch erwarten mit einer bestimmten Abstand, dass sich auch eure, was ich umsetze oder ähnliches verändern werden. Und das ist natürlich ganz interessant und fand ich eine interessante Übernahme. Und was wir noch gesehen haben, Snowflake ist natürlich auch einer der großen beobachteten Anbieter hier, hat Datavolo gekauft. Das ist ein Datenintegrationsanbieter. Also jetzt von der sozusagen mehr oder weniger reinen Datenplattform etwas erweitert um Datenintegrationsfähigkeiten. Das waren so im Bereich Invest und Akquisition aus meiner Sicht so die spannenden Dinge, die im vierten Quartal 2024 passiert sind.
Ja gut, wenn wir die letzte Folge aufgenommen haben, dann klar, dass da ein bisschen was zusammengekommen ist. Ja Mensch, sonst Events. Also mir bleibt nur zwei Events anzukündigen für das nächste Jahr, die geplant sind. Es ist der 13.3. einmal in Köln. Da machen wir das Power BI Fabric, muss man mittlerweile mit sagen, weil das Thema wird da sehr, sehr krass Fabric werden. Community-Treffen. Wir machen es erstmalig, sag ich mal, jetzt eine Runde professioneller. Wir haben die Wohngemeinschaft komplett gemietet, von oben bis unten mit einer Party. Nachher, also Party heißt eher, sag ich mal, wenn die Techies sich treffen, ist eine Party, sag ich. Dashboard, Karaoke und AI-Art-Challenge, wir wissen alle nicht, was dahinter steckt, aber es macht die Community, kommt da zusammen. Wenn man jetzt Endanwender ist, um Carstens Ausdruck zu nutzen, mein Ausdruck ist dafür, ist Kunde, kann man natürlich Teil der Community sein. Tickets kosten 50 Euro, jetzt noch in der Early-Bird-Phase, die mache ich wahrscheinlich jetzt demnächst am Ende des Jahres zu. Da kosten sie 150, wer Bock hat, kommt vorbei, das ist dann mitten in Köln. Wir haben 100 Plätze frei. Wir sind auch schon richtig gut dabei. Es ist richtig was weggekommen am Ende des Tages. Aber es ist halt eher ein Community-Event. Wir versuchen damit so ein bisschen eine Lücke zu schließen, wie man das vielleicht noch so ein bisschen kennt. Es gibt doch immer diese Anwendertreffen, ist der alte Begriff so von IBM-Anwendertreffen oder SAP. Und da haben wir gesagt, da gehen wir jetzt mal rein für Fabric und Power BI, Arthur hat ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Microsoft selber ist auch mit drei Leuten da. Es gibt eine Pre-Con, eine After-Con. Guckt es euch auf der Seite an. Ich komme gerade nicht hinterher, alle Inhalte auf die Seite zu tun. Ich kann euch nur versprechen, das wird echt mega, mega gut und nice und witzig. Und wir probieren da ein bisschen neue Formate aus, nämlich auch solche Sachen, so ein bisschen stärker Barcamp-Charakter, mehr Impulse, weniger Vorträge. Das kann völlig wild werden, aber Spaß macht es auf jeden Fall, das kann ich euch versprechen. Und man hört gerade raus, Carsten, wir gehen wieder mehr in die Präsenz. Es wird nämlich dafür dann auch kein klassisches Streaming-Event nächstes Jahr mehr geben, sondern das wird dann das sein. Und damit halt unsere zweite Firma, die ja eher SAP-lastige ist, auch nicht traurig ist, machen wir im September das hier in Hamburg bei der SAP, hier am Roten Baum an der Alster, werden wir so ein ähnliches Format aufsetzen. Das haben wir aber noch nicht so geplant. 13.3. steht, geht auf die Webseite. Wir haben tolle Speaker und Speakerinnen. Ich freue mich sehr und auch lieben Dank da an der Stelle, dass Microsoft sagt, sie unterstützen das so und finden das so cool. Finde ich auch total nice. Und Köln ist ja, sag ich mal, prädestiniert dafür, dass man sich in der Mitte von Deutschland trifft. Carsten, wenn du magst, komm natürlich vorbei. Wir probieren mal ein bisschen was aus. Schauen wir mal.
Gut. Ja, aber finde ich super. Klingt gut. Finde ich gerade eben da diese spitze Angang. Wir machen das auch spitz. Data Culture Summit hatte ich schon kurz erwähnt, 28. Januar. Das ist ein kleineres Community-Treffen für Menschen mit einer Data Culture-Rolle in Unternehmen oder einem Interesse an dem Thema. Also kann natürlich auch Datenstrategie oder irgendwas anderes machen, aber das Thema Datenkultur interessiert einen als Anwender. So ist es aufgesetzt, eben mit Merck als Host. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und das wird auch sehr interaktiv. Da geht es wirklich darum, von den Kolleginnen und Kollegen zu lernen und zu hören, wie es eigentlich andere machen und dann eben so weiterzukommen. Februar, die Zukunft von SAP Data und Analytics, war in diesem Jahr ein großer Erfolg von uns. Also offensichtlich gibt es großen Bedarf nach Informationen. Wie geht's denn jetzt weiter mit meinem BW? Was ist mit Datasphere? Kommt das jetzt wirklich an bei den Kunden oder nicht? Was ist mit SAC? Wie geht's da weiter? Und die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern. Es gibt eine neue Produktankündigung der SAP im Februar. So wie ich gehört habe, ein Tag nach unserem Event, würde ich also mal sehr stark vermuten, dass wir da auch schon das eine oder andere wahrscheinlich zu hören und sehen werden. Wissen wir aber nicht, weil der offizielle Launch ist ja erst am Folgetag. Trotzdem, glaube ich, wird das sicherlich ein gutes Gesprächsthema da sein werden. 12. Februar in Frankfurt und dann März. Wir haben eins pro Monat inzwischen ein Event. Im März sind wir über das Data Festival natürlich. Unser großes AI und Data Festival. Ende März, 26., 27. in München, wieder Muffatwerk. Das Programm ist schon weitgehend online und es sieht wirklich wieder super aus. Also der Anspruch ist ja, zu zeigen, was wirklich gemacht wird in Unternehmen. Ja, nicht nur dieses strategische Blabla, was man alles machen könnte mit Gen AI und so, sondern was passiert denn wirklich und wie wurde es denn gemacht und was hat man dabei gelernt? Und wir haben da ganz verschiedene Branchen da, ganz verschiedene Profile auch, zum Teil etwas Data Engineering lastiger, viel aber auch aus dem Data Science Bereich. Also das wird, glaube ich, wieder total super.
Ach so, das war's schon. Bis März. Ich glaube, wir schaffen es vorher auch nochmal, ne? Dass wir nochmal einen Newscast hier hinbekommen. Wie gesagt, es bleibt offen, ob wir dann AI oder AI heißen. Das Witzige ist, kleine Geschichte, wer es bis jetzt ausgehalten hat, der hört sich das jetzt auch noch an. Ich habe natürlich mal nach der Domain geguckt, ne? Es gibt tatsächlich eine Beratung, ne? Die hat sich die Domain, also geht mal bitte alle auf aiodie.com, finde ich total witzig, gesichert, so ganz fuchsig und sich gesagt, haha, dann kommen ja die Leute auf unsere Seite, wenn sie dann, sag ich mal, BI or die suchen und so weiter. Grüße gehen raus an der Stelle, finde ich total witzig, total nett. Ja, aber das, sag ich mal, stört uns jetzt nicht. Man kann ja googeln und ich glaube auch, Adressen direkt in Suchfelder einzugeben, das hat sich auch irgendwie überholt. Also, na, wer gibt denn www, AI or die etc. ein? Nichtsdestotrotz fühle ich mich ein wenig geschmeichelt, dass Leute, sag ich mal, genau diese Referenzierung nehmen und das auf so kleine Spinner gibt auf LinkedIn, die das dann auch immer wieder kommentieren müssen. Sie würden sich jetzt die Markenrechte, ja, mach doch. Aber es ist halt, also ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass wir mit diesem Namen, BI or Die und diesem Newscast und was wir nicht alles machen und Podcast, so eine Reichweite generiert haben, dass das Leute für nötig halten, sich die Marke schützen zu lassen. Spoiler, ich werde die nicht kaufen. Also insofern, vielleicht zu früh gefreut. Ja, gut. In dem Sinne, Carsten, ich dachte, die Anekdote gebe ich hier für die Hardcore-Hörer dann nochmal mit, dass ich mich gerade
absolut
amüsiere, dass solche Dinge passieren. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr lustig. Aber kannst du nicht wissen. Und wir hießen mal Reporting-Impulse. Wer das auch noch weiß, oder heißen wir als GmbH-Form immer noch, Reporting wurde zu BI und dann ist wahrscheinlich AI oder, ich sag mal so, explorative Datenanalyse und Analytics und AI or die würde sich nicht so gut reimen. Deswegen
ist es sperrig. AI
or die. Genau. In dem Sinne zusammen, hat Spaß gemacht. Lieben Dank, Carsten, dass du immer zur Verfügung stehst. Ich freue mich aufs kommende Jahr. Wir machen bestimmt auch wieder was zusammen. Insofern, tschüss.
Absolut. Und schöne Weihnachten, gutes neues Jahr an alle, die das hören. Ciao, ciao. Ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.